Mit so einem tosenden Applaus. Das fände ich extrem cool, wenn ihr so richtig ausrastet, wenn die auf die Bühne kommen. Damit die sagen, es ist so, weil Essling, die kennen Essling nicht, aber wenn sie auf die Bühne kommen, werden sie irgendwie sagen, Essling, das werde ich nie vergessen. Da sind die Menschen schon ausgerastet, bevor ich etwas gesagt habe. Ja? Also macht euch bereit, ihr könnt mit den Füßen auf den Boden stampfen, ihr könnt mit den Händen in die Hände klatschen, ihr könnt auch eure Köpfe gegeneinander, das ist mir egal, irgendwie alles, was Lärm macht, macht es bitte für die erste Speakerin des heutigen Tages, 90 Minuten für euch auf dieser Bühne, Anita Modjani.
Oh, oh my God.
Oh meine Güte.
Wow. Wow. Thank you. Oh my gosh.
Danke. Ach du meine Güte.
Danke. You are amazing.
Ihr seid ja sowas von erstaunlich. Danke. Das ist für mich wie ein Traum. Also wirklich. Ich freue mich so, hier zu sein, und es ist ein solches Privileg für mich, weil heute werde ich die Bühne teilen mit Ärzten und Wissenschaftlern, und es ist mir eine Ehre. Ich meine, ihr werdet hören von Dr. David Hammett, und das ist schon ein toller Mann, Dr. Joe Dispenza auch, ein weiterer Doktor, der da ganz erstaunlich ist, und diese ganzen Wissenschaftler und Doktoren. Und für mich ist das eine solche Ehre, hier zu sein mit euch und mit solchen Menschen die Bühne zu teilen, weil ich bin keine Ärztin, ich habe keinen Doktortitel, bin keine Wissenschaftlerin, ich bin einfach nur eine ganz normale Person, die ein Zeugnis ablegen will auf der ganz persönlichen Ebene. Und ein weiterer Grund, warum ich mich so freue, hier zu sein, ist der, dass wenn die Ärzte recht gehabt hätten, dann wäre ich am 2. Februar 2006, hätte ich den letzten Tag meines Lebens erlebt. Eigentlich sollte ich hier gar nicht stehen auf dieser Bühne. Ich sollte eigentlich auf der anderen Seite sein. Weil am 2. Februar 2006 lag ich im Sterben von Krebs im Endstadium. Ich hatte Lymphome. 4 Jahre habe ich also gekämpft dagegen, also mit anderen Worten Lymphdrüsenkrebs. Und an diesem Punkt, an dem Tag, in dem ich in das Koma fiel, also zu diesem Zeitpunkt, hatte ich Tumoren, die teilweise Golfballgröße hatten, angefangen von der Schädelbasis um den Nacken herum, unter den Armen, also in den Achselhöhlen, im Brustraum bis hinunter in den Bauchraum. Der Krebs hatte Metastasen entwickelt, hatte gestreut in meinem ganzen Körper. Meine Lunge war voller Flüssigkeit, und alle paar Wochen musste diese Flüssigkeit abgelassen werden. Mein Körper hatte aufgehört, Nährstoffe aufzunehmen, also wog ich nur noch etwa 40 Kilo. Meine Muskeln waren völlig zerfallen und also waren kaum noch funktionsfähig. Ich konnte nicht mehr gehen. Ich hatte nicht einmal mehr die Kraft, den Kopf hochzuhalten. Mein Kopf hing immer so. Und ich war entweder im Rollstuhl oder im Bett. Aber selbst im Bett konnte ich nicht flach liegen, was an der Flüssigkeit in meiner Lunge lag. Also ich wäre erstickt an meinen eigenen Flüssigkeiten, wenn ich flach dagelegen hätte. Ich hatte eine Sauerstoffmaske auf, anders hätte ich gar nicht atmen können. Und ich hatte solche Schmerzen und so viel Angst. Und ich fühlte mich so unwohl, weil ich nicht schlafen konnte wegen der Schmerzen. Und ich bekam keine Luft, wenn ich lag. Also musste man mich immer mit Kissen im Bett aufrichten. Und in der Nacht des 1. Februar ließ ich dann schließlich los. Ich habe der Schwester gesagt, das sei zu viel. Und ob sie mir etwas zusätzliches Morphin geben könnte, damit ich schlafen könnte. Ich war sowas von müde. Ich war es leid, um mein Leben zu kämpfen. Ich war so ermüdet von diesem schon 4 Jahre währenden Kampf, einfach um am Leben zu bleiben. Ich war so müde von all dieser Angst, weil ich hatte Angst gehabt vor dem Krebs, vor der Krebsbehandlung und Angst vor dem Tod. Und ich war sowas von müde. Sie gab mir also eine zusätzliche Morphiumspritze und ich bin eingeschlafen. Aber am anderen Morgen, am 2. Februar 2006, wachte ich nicht auf. Und mein Mann, mein lieber Mann, Danny, als er sah, dass ich nicht aufwachte, ist er völlig ausgerastet. Ich wurde zu Hause versorgt, weil ich hasste Krankenhäuser. Ich hatte eine Riesenangst vor Krankenhäusern. Ich hatte 2 Menschen an Krebs verloren schon, die im Krankenhaus gestorben waren. Und insofern wurde ich zu Hause umsorgt. Und er rief meine Tochter an, meine Ärztin, meinen Arzt an und sagte, ich würde nicht mehr aufwachen. Und der hat dann beschlossen, ich müsste sofort in die Notaufnahme. Als ich dort eilig hingebracht wurde, haben die Ärzte nur einen Blick auf mich geworfen und haben gesagt, multiples Organversagen, die Nieren haben schon aufgehört zu funktionieren. Und so nach und nach taten das auch die anderen Organe. Und die Ärzte sagten meiner Familie, das seien meine letzten Stunden und ich würde nicht mehr zurückkehren. Und das passierte mir also in einem Krankenhaus in Hongkong. Ich habe damals dort gelebt. Und ich lebte da mit meinem Mann. Meine Ma war da, weil ich so krank war. War sie gekommen, um bei meiner Betreuung mitzuhelfen. Und während alle um mich herum waren und mein physischer Körper im Koma lag, hasteten die Ärzte umher, um Kanülen in meine Venen zu stechen und mich an Geräte anzuschließen, Herzmonitoren und dergleichen, und haben meiner Familie gesagt, ich würde nicht zurückkommen. Was aber niemand merkte, das war, dass ich sehen konnte, hören konnte, fühlen, und zwar alles, was da ablief um mich herum. Ich bekam alles mit, was da ablief um meinen physischen Körper herum. Und ich hatte das Gefühl, ich war nicht mehr in meinem Körper. Mein Körper lag im Koma. Aber ich hatte ein Gefühl, als wäre ich außerhalb von meinem Körper. Und zum ersten Mal fühlte ich mich so leicht und frei. Und der ganze Schmerz war weg. Und die Angst war weg. Und ich fühlte mich einfach unglaublich, unglaublich. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich mich je zuvor so gefühlt hatte, während ich noch in meinem Körper war. Nie. Selbst in Zeiten, wo es mir gut ging. So leicht habe ich mich noch nie zuvor gefühlt und so frei und so unglaublich. Es fühlte sich einfach wirklich sowas von toll an. Ich habe alles mitbekommen, was die Ärzte machten mit meinem Körper. Aber ich erlebte mich auch als unglaublich kraftvoll. Als wäre ich viel kraftvoller als mein physischer Körper, der jetzt ziemlich klein und unbedeutend aussah, wie der da so auf dem Bett lag, im Vergleich zu den Gefühlen, die ich dabei hatte. Und obwohl ich alles sehen konnte, war es nicht ein Sehen, wie wir das mit den physischen Augen machen, weil die physischen Augen meines Körpers waren geschlossen. Es war eher so ein Gefühl, wie so ein Gewahrsein, so als könnte ich im 360-Grad-Winkel um mich herumschauen. Überall, wo mein Gewahrsein hinwanderte, da konnte ich sehen. Also nicht so wie mit den physischen Augen, wo man den Kopf drehen muss und fokussieren muss. Der Zustand, in dem ich mich da befand, da war es so, wo auch immer meine Aufmerksamkeit hinging, da konnte ich auch sehen. Und das bezog sich nicht nur auf Dinge im Raum, sondern ich merkte, dass mein Gewahrsein sich auch noch weiter ausdehnte über dieses Krankenhauszimmer hinaus. Ich konnte hören und sehen, was die Ärzte und Ärztinnen jenseits dieses Raumes machten. Und ich bekam mit, dass meine Familie wirklich ziemlich am Boden war. Sie waren wirklich, es war für sie ziemlich schlimm, dass ich im Sterben lag. Und ich wollte, dass sie wissen, dass mir ganz leicht und frei zumute war. Ich wollte, dass sie wissen, dass für mich alles okay ist und mehr als okay. Aber ich hatte keine Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren, weil ich ja keine Stimme hatte. Ich hatte keine Stimmbänder, ich hatte keinen physischen Körper, ich hatte biologisch nicht die Voraussetzungen dafür. Also konnte ich nicht mit ihnen kommunizieren. Aber dennoch gab es da diesen Teil von mir, der das Gefühl hatte, selbst wenn ich sterbe, ist das in Ordnung so. Das ist alles gut, das gehört mit zu meinem Daseinszweck und alles wird gut, weil eines Tages werden sie sich zu mir gesellen. Und an dem Punkt begann ich dann wahrzunehmen, dass ich mich immer weiter ausdehnte und mich hinbegab an einen Ort, den ich ja nur beschreiben kann als tiefer und tiefer in Richtung Tod. Ich habe voll und ganz wahrgenommen, dass ich im Sterben lag. Das bekam ich mit. Und es machte mir überhaupt keine Angst, sondern es fühlte sich sogar sowas von schön an. Und ich beschreibe es so, dass ich, ja sage ich, war umhüllt von einem Zustand bedingungsloser Liebe. Ich nenne das jetzt bedingungslose Liebe, aber es gibt im Grunde keine Worte dafür, zumindest im Englischen, die mir dazu einfallen, die wirklich beschreiben, was ich da empfand. Weil selbst allein schon der Begriff bedingungslose Liebe macht ja wirklich nicht viel Sinn, weil Liebe, wenn Liebe an Bedingungen geknüpft ist, dann ist es ja gar keine Liebe. An Bedingungen geknüpfte Liebe ist ja keine Liebe, sondern das ist Zustimmung. Wenn du Bestätigung suchst, das ist also eine bedingte Liebe. Aber das, was ich da empfand, das war wirklich eine tiefe, reine, göttliche Liebe. Und was ich damit meine, wenn ich das also so bedingungslose Liebe nenne, und deswegen tue ich das, das ist, dass es an keinerlei Bedingungen geknüpft war. Und es bedeutete, was auch immer ich getan hatte, ich wurde geliebt. Ich musste mich nicht beweisen. Ich musste mich nicht als würdig, als wertvoll beweisen. Ich wurde einfach nur geliebt, weil ich existierte. Und das hatte ich im physischen Leben noch nie zuvor erlebt. Und der größte Punkt für mich war der, dass die Angst so komplett weg war. Und ich merkte, hatte bis dahin gar nicht bemerkt, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich meinen Körper verließ, dass ich mein ganzes Leben in Angst verbracht hatte. Angst davor, nicht gut genug zu sein, Angst vor Fehlschlägen, Angst vor Krebs, Angst vor Krankheiten, einfach nur Angst, Angst davor, nicht genug Geld zu haben. Ich hatte also ein ganzes Leben in Angst verbracht. Und das war das erste Mal, dass diese Angst weg war. Und das war der Punkt, wo ich merkte, ah, diese Abwesenheit von Angst, dieses Gefühl, was an ihre Stelle tritt, das nenne ich Liebe. Ich hatte also das Gefühl, als würde ich einfach umfangen von diesem Gefühl der Liebe. Und die verlangte mir nichts ab, ich musste mich nicht beweisen, in nichts. Ich weiß nicht, wie genau ich beschreiben soll, wo das Gefühl herkam. Es war so, als käme es von überall, aus dem ganzen Universum. Es war nicht so eine spezielle Wesenheit oder eine Gottheit oder so, von der das kam. Es kam sozusagen vom Bewusstsein, möglicherweise von uns allen. Und ich werde dazu später auch noch etwas mehr erklären. Weil als ich weiter in diesem Zustand verweilte, begegnete ich der Seele oder der Essenz meines Vaters, der 10 Jahre zuvor gestorben war. Wenn wir auf die andere Seite gehen, wie schon gesagt, dann haben wir unseren physischen Körper nicht dabei. Wir haben keine Biologie. Und dennoch hatte ich keinen Zweifel, dass die Essenz meines Vaters da war, um mich zu begrüßen. Er war 10 Jahre zuvor gestorben. Und er war da. Es war so, als stünde er da, um mich willkommen zu heißen, mit bedingungsloser Liebe. Und ich war so, muss ich sagen, berührt von seiner Begrüßung, weil, um ein bisschen was an Hintergrund einzuflechten, als Heranwachsende hatten mein Vater und ich eine ziemlich turbulente Beziehung. Und als er von dieser Welt ging, hatte ich wirklich Schuldgefühle im Hinblick darauf, dass unsere Beziehung solche Turbulenzen durchlebt hatte. Ihr müsst sehen, also meine Eltern stammen ursprünglich aus Indien. Sie sind Hindus. Aber ich bin in einer westlichen Kultur aufgewachsen. Sie sind also aus Indien weggezogen, als sie noch sehr jung waren. Und von daher bin ich so in der zweiten Generation zugehörig und aufgewachsen außerhalb Indiens, also multikulturell. Und meine Eltern haben versucht, mich als Inderin, als Richtige aufwachsen zu lassen, als Hindu-Frau. Und die wollten für mich eine Ehe arrangieren, als ich in das Alter kam. Und ich wollte das aber nicht. Ich rebellierte dagegen. In meiner Kultur gab es so einen Punkt, den ich nicht mochte. Und das war etwas, warum mich die westliche Kultur anzog. Dass damals in den 80er Jahren der Wert einer Frau bemessen wurde danach, wie gut sie ihren Haushalt führt. Darin besteht ihr Wert. Danach bemisst er sich, wie wertvoll du bist für die Männer in deinem Leben und wie gut du bist in Sachen Hausarbeit. Und uns wurde abgeraten, eine höhere Bildung anzustreben, weil dann ist es schwerer, verheiratet zu werden. Weil die Frauen sollten ja unterwürfig sein, den Männern untergeben. Und ich wollte aber arbeiten, ich wollte meine Freiheit, ich wollte unabhängig sein und mein eigenes Geld verdienen. Und all das ist meinen Eltern und ihrer Kultur gegen den Strich gegangen. Und um euch eine Vorstellung zu vermitteln, was für eine Art von Person war, da war ich ja so 18, 19, 20, das war die Zeit, wo die Eltern in Indien ihre Töchter darauf vorbereiten, bald zu heiraten. Und ich war, wie viele hier haben schon mal was von Cyndi Lauper gehört, der Sängerin? Ich war ein großer Fan von ihr. Die Frau, die singt Girls Just Want to Have Fun, erinnert euch an den Song? Und die hat sich so wirklich farbenfroh angezogen und hat ihr Haar gefärbt in allen lebhaftesten Farben. Und ich wollte so sein wie sie. Und ihr müsst euch nur vorstellen, also meine Eltern, die wollten, dass ich eine arrangierte Ehe eingehe. Und ich wollte wie Cyndi Lauper sein. Und ich meine, da kann man sich mal vorstellen, was das für Probleme waren, die das für meine Eltern mit sich brachten. Und Frauen wurden eben danach bemessen, wie gut sie in Hausarbeit sind. Und ich war schrecklich als Hausfrau. Schließlich, weil also meine anderen indischen Freundinnen mittlerweile alle verheiratet waren, die westlichen Freundinnen sind zum College gegangen und ich fühlte mich einsam. Also habe ich nachgegeben und mich eingelassen auf eine arrangierte Ehe. Das ist in Indien eine ganz große Geschichte. Die Leute kommen von überall her angeflogen, Riesenfest. Und ich habe unmittelbar vor der Hochzeit, einen Tag vor der Hochzeit festgestellt, das ist nichts für mich. Und das hat so eine Schande über meine Familie gebracht und die meines Verlobten. Und meiner Familie hat man dann gesagt, kein Inder würde mich jetzt noch heiraten wollen, nach dem, was ich da gemacht hatte. Also wurde ich komplett ausgestoßen aus meiner Gemeinschaft, wie eine Aussätzige. Ich habe aber dann einen wunderbaren Mann kennengelernt, Danny, mit dem ich jetzt seit 23 Jahren verheiratet bin. Er ist auch heute noch mein Mann. Und ich habe aber erst geheiratet, nachdem mein Vater gestorben war. Und von daher hatte ich das Gefühl, ich habe ihn in dieser Enttäuschung hängen lassen und er war schon gestorben und konnte nicht da sein bei meiner Hochzeit. Und da war er jetzt auf der anderen Seite. Meine Essenz, mein Geist und der Geist, die Seele meines Vaters begegneten sich. Und alles, was ich empfand von seiner Seite, war reine, bedingungslose Liebe. Und er verurteilte mich überhaupt nicht für irgendetwas, was ich gemacht hatte. Und mir wurde klar, als ich in dieser Sphäre war, dass wenn wir auf die andere Seite gehen, dass wir dann nicht nur unseren physischen Körper zurücklassen, sondern wir lassen unser Geschlecht hinter uns, unsere Kultur, unsere Religion, unsere Rasse und alle Glaubenssätze, die sich bei uns so angesammelt hatten im Laufe unseres Lebens. All das lassen wir hinter uns. Wenn du also all das hinter dir lässt, was geht dann noch auf die andere Seite? Es ist unsere reine Essenz, unser reines Bewusstsein. Wir können das reine Gott in Reinkultur, Liebe in Reinkultur, Lebensenergie in Reinkultur nennen. Wir können es nennen, wie wir auch wollen. Aber das, was da mitkommt auf die andere Seite, ist so rein, dass da keine Verurteilung stattfindet. Es war nicht einmal so, dass mein Vater mir verziehen hatte, sondern es ging darüber hinaus. Es war so, als gäbe es da nichts zu vergeben. Er verstand mich. Und mir wurde klar, dass genauso wie ich immer gedacht hatte, dass ich ein Opfer meiner Kultur war, verstand ich, dass mein Vater auch ein Opfer der gleichen Kultur war. Er tat nur sein Bestes, so nach seinem Wissen im Rahmen dieser Kultur. Und alles, was bei mir ankam von ihm und was ich empfand für ihn, war reine, bedingungslose Liebe. Während ich in diesem Zustand war, wurden mir eine Menge Dinge klar. Ich hatte das Gefühl, ich war von anderen Menschen, anderen Familienmitgliedern und Menschen, die ich gekannt hatte, die schon auf der anderen Seite waren, umgeben. Und ich verstand auch, dass unser Bewusstsein, unsere Essenz, unsere Seele, wenn wir ohne unseren Körper sind, außerordentlich in einem Zustand der Weite, der Ausdehnung sind und verbunden. Zum Beispiel meine Familie, die um meinen physischen Körper herum war. Ich konnte ihre Emotionen fühlen. Ich konnte fühlen, was sie empfanden. Und dennoch wusste ich, dass alles gut sein würde, selbst wenn ich auf die andere Seite ginge. Aber ich erreichte einen Punkt, während ich auf dieser Seite war, wo mein Vater zu mir sagte, so weit geht es jetzt nur für dich. Die Zeit ist noch nicht gekommen für dich. Du musst zurück. Und kein Teil von mir wollte zurück in meinen physischen Körper, weil es war sowas von schön dort. Und mein Körper war krank und lag im Sterben. Und von daher sah ich keinerlei Grund, in so einen kranken, sterbenden Körper zurückzugehen. Ich hatte gelitten, meine Familie hatte gelitten. Aber in diesem Moment, wo ich mich scheute, zurückzukommen, erfuhr ich plötzlich etwas, was ich einen Zustand der Klarheit nenne, wo ich begriff, warum ich den Krebs gehabt hatte. Ich verstand, wie es war, wie es kam, dass alle Gedanken, alle Entscheidungen, die ich angesammelt hatte im Laufe meines Lebens, dazu geführt hatten, dass ich jetzt auf diesem Krankenhausbett lag in diesem Moment und dabei war zu sterben. Und in dem Moment, wo ich das verstand, verstand ich auch, dass Himmel und Hölle kein Ort auf der anderen Seite sind. Himmel und Hölle sind etwas, was wir uns hier in dieser physischen Welt erschaffen. Es ist alles unmittelbar hier. Und das war dann der Punkt, wo mein Vater wollte, dass ich weiß, dass mich bestimmte Geschenke erwarteten auf der anderen Seite. Und dass jetzt, wo ich verstand, was den Krebs ausgelöst hatte, und darauf werde ich gleich noch eingehen, jetzt, wo ich das also begriff und ich würde mich entscheiden, zurückzukehren, dann würde mein Körper Heilung finden. Und er sagte, dass ich bereits ein Leben in der Hölle verbracht hätte. Aber wenn ich nicht zurückginge, dann würde mir die Chance entgehen, mir den Himmel auf Erden zu erschaffen. Und von daher spornte er mich an, zurückzukehren. Und als ich die Entscheidung traf, zurückzukehren, und so traf ich dann die Entscheidung, in meinen physischen Körper zurückzukehren. Und er sagte auch noch, dass mein Mann Danny und mein Lebenszweck miteinander verknüpft seien. Und wenn ich mich entscheiden würde, nicht zurückzukehren, dann würde ihm das nicht ermöglichen, seinen Lebenssinn zu erfüllen. Und er sagte, meinen hätte ich auch nicht erfüllt. Und in dem Moment, wo traf ich also dann die Entscheidung, zurückzukehren. Und in dem Moment sagte er, jetzt, wo du die Wahrheit kennst, geh und lebe dein Leben in Furchtlosigkeit. Und in diesen Momenten begann ich dann aus dem Koma aufzutauchen. Und ich begann aufzuwachen, meine Augen öffneten sich und meine Familie war um mich herum. Mein Bruder war eingetroffen aus Indien inzwischen, weil ich in einem so kritischen Zustand war, wollte er mich noch mal sehen, bevor ich sterbe. Meine Ma war da, mein Mann, Danny. Und sie lächelten, weil sie sahen, dass ich die Augen öffnete. Ich hatte etwa 30 Stunden lang im Koma gelegen. Aber ich war ziemlich im Delirium. Also es war so, als wäre ein Fuß jeweils auf den beiden Seiten. Und ich sagte, es wird alles gut, keine Sorge, ich werde nicht sterben. Pa ist hier. Und ich habe immer wieder gesagt, Pa ist hier. Und Pa sagt, es wird alles gut. Und sie haben sich gefragt, wovon ich da rede. Und sie sagten, Pa, wo ist er? Und ich sagte, er ist hier. Er wacht über uns alle. Und ich sagte, und es wird alles gut werden. Wir können also die Kanülen abmachen. Ich brauche das alles nicht. Und man sagte mir, nein, 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 bei dem kritischen Zustand. Also sie können das nicht alles, das kann nicht alles weg. Meine Familie rief dann einen Arzt hinzu, dass er kommen sollte. Und das war ein Arzt, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Und der hatte erst angefangen, nachdem ich schon im Koma lag. Und es war eben der diensthabende Arzt. Und als er reinkam, also sie riefen ihn an, der kam herein, und dann habe ich ihn mit dem Namen angesprochen. Und ich sagte, guten Tag, Dr. Chan. Und er fragte, woher kennen Sie meinen Namen? Und ich sagte, sind Sie nicht um 5 heute Morgen gekommen? Und er hatte also Flüssigkeit abgesogen aus meiner Luke, habe ich ihm gesagt. Und er sagte, Sie haben doch im Koma gelegen, woher wissen Sie das? Und ich war schon so im Delirium. Ich habe das also so durcheinander gebracht, diese Seite und die andere Seite. Und er sagt, wirklich, sagt er, ruhen Sie sich mal aus. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht, wegzugehen. Und ich sagte zu meinem Mann, warum hat er sich so merkwürdig verhalten? Ist er nicht der Arzt, der zu euch gesagt hat, dass ich aus dem Koma nicht mehr erwache, dass ich nicht einmal die Nacht überstehen würde? Und an dem Punkt sagte mein Mann dann, das hat er gar nicht hier gesagt im Raum, das hat er draußen gesagt. So ungefähr bestimmt 15 Meter im Flur weiter unten. Und ich sagte, ich bin sicher, ich habe das gehört. Und dann habe ich angefangen, alles zu erzählen, also dass die Krankenschwestern die Kanülen in meine Venen eingeführt hatten. Und eine Krankenschwester hatte gesagt, die Vene hätte sich verengt und die Venen seien also gar nicht mehr sichtbar, die seien weg. Und die ganzen Gespräche habe ich wiedergegeben und die waren völlig geschockt. Und in den nächsten paar Tagen aber haben die Ärzte meiner Familie immer noch gesagt, ich sei in einem kritischen Zustand, obwohl ich also aus dem Koma raus war. Das heißt nicht, dass ich Heilung finden, dass ich gesund würde, haben sie gesagt. Aber innerhalb von 4 Tagen schrumpfte der Tumor um 70%. Und nach 3,5 Wochen dann konnten sie keine Spur von Krebs mehr finden in meinem Körper. Und sie konnten sich keinen Reim darauf machen. Und ich hatte auch diese offenen Hautläsionen, wo also Schadstoffe auf dem Wege aus meiner Haut kamen. Und sie sagten, ich bräuchte chirurgische Eingriffe dazu, rekonstruktive Art, also Wiederherstellung, weil mein Körper war so schwach, dass er nicht einmal die Kraft aufbringen konnte für seine eigene Heilung. Aber innerhalb von 5 Wochen waren sogar diese offenen Hautverletzungen verheilt und ich war körperlich stark genug und fähig, aufrecht zu stehen, den Kopf aufrecht zu halten, zu gehen, und physisch konnte ich aus dem Krankenhaus entlassen werden und zu Hause krebsfrei mein Leben leben. Und das war vor 13 Jahren, am 9. März 2006. Danke. Danke. Und wie schon erwähnt, ich bin keine Ärztin oder Wissenschaftlerin, aber ich werde einfach mal so meine eigene Perspektive schildern zu dem, was mir da widerfahren ist, und die andere Seite auch, warum ich überhaupt Krebs bekommen habe. Und davor würde ich aber liebend gerne einfach ein paar, bisschen was erzählen aus meiner medizinischen Chronik. Ich bin so froh, dass das in einem Krankenhaus passiert ist, wo man also die medizinischen Patientendaten aufbewahrt hat, weil ich habe mir gedacht, die Welt würde das liebend gerne hören, so meine Geschichte, aber mir begegnete dann jede Menge Skepsis und insofern bin ich froh, dass ich also diese Patientenaufzeichnungen habe, um Beweise zu haben. Also die erste stammt vom 2. Februar, das war der Tag, an dem ich ins Koma fiel und das ist der Testbericht, und wenn man die Daten sieht, also man sieht 2. Februar 2006 als Datum hier und wenn man die Befunde hier anschaut, da wird also aufgelistet, wo die ganzen Tumore gesessen haben. Zum Beispiel steht da einige der Worte kann ich nicht mal aussprechen. Aber das Lymphödem auf der linken Seite im halten Halswirbelsäule und dann kommt also die Flüssigkeit in der Lunge und dann wird aufgelistet, wo die Tumore gesessen haben. Große Massen auf der linken Seite und die haben sich dann haben gestreut in den ganzen posterioren Bereich. Und das sind also ist die Auflistung, wo also diese Gewebemasse gesessen hat, jeweils diese Tumormasse. Und ich habe jetzt von 3,5 Wochen später auch noch den medizinischen Befund, also das war jetzt eben der 2. Februar, und das nächste stammt vom 27. Februar des gleichen Jahres, 2006. Und was ich hier umkreist habe, das ist kein Hinweis auf Lymphome. Kein Hinweis auf Lymphome. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Radiologe also den zweiten Test durchführte, als er das also machte, konnte er nicht fassen, was er da vorfand. Und er dachte, da hätte eine Verwechslung stattgefunden, falsche Patientin. Und dann dachte er, er hätte die falschen Patientendaten erwischt von vor 2,5 Wochen. Und er rief dann noch im Labor an und sagte, kann das sein, dass ihr mir die falschen Patientendaten geschickt habt? Ich glaube, das ist nicht die Patientin, um die es hier geht, weil das ist unmöglich, dass sowas passieren kann. Er rief meinen Onkologen an und selbst der sagte, ich weiß es nicht, wie das passieren konnte. Mein Onkologe sagte zu mir, oder ich weiß nicht einmal, welchen Reim ich mir machen soll auf sie. Ich weiß nicht einmal, was ich aufschreiben soll als Befund. Das war also der Kommentar des Onkologen. Wie dem auch sei. Für mich begann die Herausforderung, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und dann wieder in mein Leben zurück musste. Und da wurde mir klar, dass die Person, die ich war, die ich gewesen war, bevor ich ins Krankenhaus kam, die Person, die den Krebs bekommen hatte, ein anderer Mensch war. Anders als die Person, die jetzt aus dem Krankenhaus herauskam. Ich musste jetzt mein Leben als neuer Mensch leben. Und ich konnte nicht zurück dazu, die Alte zu sein, weil das war ja die Person, die den Krebs bekommen hatte. Und damit wollte ich nicht noch einmal konfrontiert sein. Was war also der große Unterschied? Der große Unterschied war der, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zuvor ins Krankenhaus gekommen war, ich eine gewesen war, die ihr Leben angstbesetzt gelebt hat. Ich hatte Angst vor allem Möglichen. Angst davor, nicht gut genug zu sein, Angst davor zu versagen, andere nicht zufriedenzustellen, Angst vor der Wirtschaft, vor politischen Bedingungen, Angst davor, nicht genug Geld zu verdienen, Angst um mein Überleben, Angst vor Krebs. Es war eine meiner größten Ängste, Angst vor Krebs. Ich hatte Angst vor Krankheiten, überhaupt vor der Nahrung, die wir zu uns nahmen. Ich hatte Angst vor den Antibiotika im Fleisch, vor den Hormonen in der Milch, vor dem Blei im Wasser, vor Mikrowellen. Kann jemand was anfangen mit dem, was ich da sage? Bitte mal aufzeigen, wer sich da wiederfindet. Ich hatte also Angst vor allem, ganz buchstäblich. Ich war ein Gesundheitsfreak. Ich züchtete organisches Weizengras und das habe ich also jeden Tag getrunken, weil ich glaubte, das ist ja ein Antioxidant, das mir den Krebs vom Leib hält. Ich habe online so ziemlich jede Nahrungsergänzung auf Kräuterbasis besteht, die die Funktion von Antioxidantien erfüllt. Und ich hatte Angst, wenn ich mal die Dosis nicht eingenommen hatte, dann war das so, jetzt kriege ich womöglich Krebs, weil ich das vergessen habe. Ich habe Vorträge besucht, wo man uns beigebracht hat, Angst vor allem zu haben. Und man sagte uns, du musst, es ist sinnvoll, Angst zu haben vor dem Fleisch, vor Milchprodukten, vor Wasser. Und man hat dann erzählt, was da so alles dran ist, was also krebsauslösend ist. Und ich bin aus solchen Vorträgen dann rausgegangen und dachte, ich sei wohl informiert, aber ich war so voller Angst. Ich hatte Angst davor, Zucker zu mir zu nehmen, weil Zuckernahrung ist für Krebszellen. Also habe ich aufgehört, Desserts zu essen und Schokolade. Und man muss wissen, ich liebe Schokolade, vor allem die Schokolade hier in Europa. Das ist also irgendwie schon die beste weltweit. Ich lebte wirklich ständig von Angst. Und ja, ratet, was passierte? Ich bekam Krebs. Und etwas, was ich gelernt habe, als ich auf der anderen Seite war, das ist, dass Angst eine größere Krankheit ist als der Krebs selbst. Angst ist die größere Krankheit. Und das war also eine der größten Lektionen dabei. Was also passierte, das war, ich hatte meine beste Freundin mitbekommen, wie sie Krebs durchlitten hatte. Aber dazu komme ich gleich noch. Als ich also aus dem Krankenhaus kam, merkte ich, dass alle um mich herum das Gefühl hatten, dass ich ja Glück hatte, dass ich noch lebte. Das stimmte natürlich auch. Ich fühlte mich gesegnet, dass ich noch lebte. Aber ich merkte, jetzt wusste ich, verstand ich, jetzt musste ich mein Leben von einem Ort der Leidenschaft und der Freude ausleben, nicht aus der Angst heraus. Mit anderen Worten, wenn du dich dafür entscheidest, dich gesund zu ernähren, tu das, weil du dein Leben liebst und weil du lange leben willst und nicht, weil du Angst vor Krebs hast. Wenn du raus willst in die Welt und arbeiten, unabhängig sein, ein freudiges Leben, tu es, weil du deinen Lebenszweck erfüllen willst oder deine Passion erfüllen, aber nicht aus Angst, dass du sonst kein Geld hast oder dass sich vielleicht kein besserer Job einstellt. Mir wurde also klar, dass ich all diese Entscheidungen vom falschen Ort her getroffen hatte, nämlich vom Ort der Angst aus. Und hier noch was, was ich sagen wollte, und darin liegt eine ziemliche Ironie. Nämlich, ich hatte immer Angst vor Krankenhäusern gehabt, schon immer. Krankenhäuser sind nichts für alle. Manche haben einfach Angst vor Krankheiten. Ich weiß, mir ging es so. Und wenn man ständig in dieser Angst ist, dann ist es so, dass Angst tatsächlich das Immunsystem supprimiert. Das hat man ja beweisen können, wissenschaftlich, dass Angst regelrecht das Immunsystem unterdrückt. Weil das die Angst bringt einen in einen Kampf- oder Fluchtmodus. Und wenn das Krankenhaus Angst heraufbeschwört, und da, gerade im Krankenhaus brauchst du ja dein Immunsystem, darin liegt die Ironie. Und das war eine weitere große Geschichte für mich. Hat sonst noch jemand Angst hier vor Krankenhäusern? Ganz ehrlich, bitte mal hoch aufzeigen, wer Angst vor Krankenhäusern hat. Es sind etliche. Weil, wo ich angefangen habe, meine Geschichte zu erzählen, habe ich gemerkt, viele haben Angst vor Krankenhäusern. Und ich denke, wir müssen das Paradigma verändern, wie Krankenhäuser so geführt werden. Und was mir aber klar wurde, das war, dass die Menschen um mich herum alle Angst haben vor Krebs. Wir leben so in einem Paradigma, einem medizinischen Paradigma, bei dem der Fokus immer auf Krankheit und nicht auf Gesundheit liegt. Der Fokus liegt darauf, Krankheiten zu finden, nicht herauszufinden, wie man ein gesundes, freudiges Leben führen kann. Und einer der Gründe dafür, warum viele von uns Angst haben vor Krankenhäusern, ist der, dass wenn wir da erstmal hingehen, dann wissen wir ja, was passiert. Nämlich der ganze Fokus richtet sich auf die ganzen Untersuchungen. Man sucht nach irgendwelchen Krankheiten. Und der Fokus ruht nicht darauf, wie es dir gut gehen kann, sondern der Fokus ruht darauf zu schauen, wo ist hier was Krankes. Was mir also klar wurde, das war, sobald ich gesund wurde, sagte man mir, ich sei nicht gesund. sondern es hätte eine Remission stattgefunden. Und ich hasse dieses Wort Remission, weil ich wusste nach dem, was ich durchgemacht hatte, der Krebs war weg. Sie konnten das nicht einmal erklären. Ich wusste, ich war durch mit dem Krebs. Das war es für mich. Und Remission bedeutete, es ist Zeit. Für mich bedeutet Remission, erinnere dich an deine Mission noch einmal von Neuem und lebe das Leben in vollen Zügen. Ich hatte das Gefühl, dass schon alleine diese Denkweise dafür sorgte, dass Menschen in der Angst stecken blieben vor dem Krebs. Also, dass einem gesagt wird, es sei nur eine Remission und man müsse weitersuchen nach Krankheiten im Körper, alle 3 Monate wieder checken. Und ich habe das gemacht. Ich bin alle 3 Monate wieder hingegangen. Erst haben die Ärzte gesagt, alle 6 Wochen nochmal gucken. Und dann hieß es in 3 Monaten und dann hieß es in 6 Monaten nochmal. Und ich habe gedacht, was ist das für ein auf Angst basierender Unsinn? Genau das Gegenteil von dem, wofür ich also buchstäblich gestorben bin, um das zu lernen. Also musste ich mich von diesem Umfeld buchstäblich entfernen, weil mein eigenes Umfeld, mein Freundeskreis, mein erweiterter Freundeskreis lebte alle in dieser auf Angst basierenden Welt. Und ich sagte mir alle, nee, das musst du machen. Du musst dich an das halten, was die Ärzte sagen. Und ich hatte das Gefühl, nichts wie weg davon. Ich muss mein Leben leben. Ich muss weg von diesem Fokus auf Krebs. Und das wollte ich eben tun. Also habe ich mich dem entzogen. Eine Sache, ich meine, es gibt so viele Geschichten, die ich dazu erzählen könnte, zu allem, was ich gelernt habe auf der anderen Seite. Ich wollte, ich hätte euch für den ganzen Tag hier. Aber ich denke, da wären die anderen Sprecher und die Organisatoren nicht so erfreut. Aber lass mich mal noch ein paar weitere Sachen erzählen, die ich erlebt habe auf meiner Reise, um ein besseres Verständnis zu vermitteln von dem, wovon ich hier spreche. Bevor ich die Krebsdiagnose erhielt, war meine beste Freundin, mit der ich zusammen aufgewachsen war, sie war wie eine Schwester für mich, 1 Jahr vor mir erhielt sie eine Krebsdiagnose. Und ich bekam mit, wie sie zufällig, wie es mit ihr zunehmend bergab ging, gesundheitlich. Und als es mit ihrer Gesundheit bergab ging, bekam sie immer stärkere Dosen von Chemotherapie, Bestrahlung und so weiter. Und ich war in solcher Angst, als ich das mitbekam bei ihr, so sehr, dass ich wirklich Schuldgefühle hatte und das Gefühl hatte, ich kann nicht bei ihr sein, ich kann mir das nicht anschauen, ich kann mir nicht anschauen, wie sie immer weniger wurde. Es war so angstbesetzt für mich, aber wenn ich nicht bei ihr saß, keine Zeit mit ihr verbrachte, hatte ich Schuldgefühle. Ich konnte nicht mein eigenes Ding machen, also wenn ich shoppen ging, mir was Schönes kaufte, hatte ich Schuldgefühle, weil sie im Krankenhaus lag und die Chemo über sich ergehen ließ. Wenn ich mit unseren Freunden ausging, dann hatte ich Schuldgefühle, weil sie nicht mitkommen konnte. Und ich war mit ihnen unterwegs. Und da hing ich also mit meinen Schuldgefühlen und meiner Angst vor Krebs, meiner eigenen Angst vor Krebs und bekam mit, was sie so durchmachte. Und eines Tages dann entdeckte ich einen Knubbel in meinem Nacken und ließ das untersuchen. Und man diagnostizierte ein Lymphom Stadium 2. Und hier jetzt der Punkt bei der Sache. In dieser Zeit, weil ich solche Angst hatte vor Krebs, war ich überwachsam. Ich habe das ja schon gesagt. Ich habe also immer das Weizengras zu mir genommen, die Nahrungsmittelergänzung. Ich hatte solche Angst davor, es zu kriegen. Aber ich hatte auch richtig Schuldgefühle, jedes Mal, wenn ich nicht bei meiner Freundin war. Als ich die Diagnose erhielt, empfand ich zweierlei. Zum einen enorm viel Angst. Das war das eine. Und das zweite war, jetzt habe ich einen Grund, mich um mich selbst zu kümmern, gut für mich zu sorgen. Ich habe eine gute Ausrede. Ich habe ja jetzt auch Krebs. Ich muss keine Schuldgefühle mehr haben jetzt, wenn ich für mich selbst sorge. Kann jemand damit was anfangen, mit diesem Gefühl? Könnt ihr das glauben, dass ich solche Angst hatte davor, meine Freundin zu enttäuschen, dass ich erst eine Krebsdiagnose brauchte, um mich selbst aus dieser Situation herausziehen zu können und mir das zuzugestehen, für mich selbst zu sagen? Als ich anfing, mich um mich selbst zu kümmern, beschloss ich, nach Indien zu gehen und mit Yoga anzufangen und Ayurveda, was ja ganzheitlicher medizinischer Ansatz aus Indien ist. Und hätte ich nicht die Diagnose erhalten, dann hätte ich mich nicht getraut, nach Indien zu gehen und mich von der Seite meiner Freundin zu entfernen. Und jetzt war ich aber dazu in der Lage. Als ich nach Indien ging und ich befasste mich mit dem Yoga und mit der ayurvedischen Ernährung, ist mir aufgefallen, dass zu keinem Zeitpunkt das Wort Krebs fiel. Ich bin zu dem Yogameister gegangen und habe gesagt, ich habe Krebs. Und er sagte, du brauchst dieses Wort in meiner Gegenwart nicht zu benutzen. Alles, was die Menschen aus dem Westen mit solchen Etiketten belegt haben, das sind alles nur Ungleichgewichte im Körper. Und du bist dazu hier, um deinen Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Und das liebte ich so daran, dass nie das Wort Krebs fiel. Die Angst vor dem Krebs war weg. Ich war 6 Monate lang dort und ich empfand keine Angst mehr. Die war weg. Und ich war weg von dem Umfeld, wo ich im Krankenhaus war und bei meiner Freundin. Was allerdings passierte, als ich dort war, also bevor ich nach Indien abreiste, haben mir alle gesagt, ich bräuchte Chemotherapie. Und ich sagte, nein, ich hatte solche Angst vor Chemotherapie und Bestrahlung, weil ich ja mitbekommen konnte, was das bei meiner Freundin hieß. Und ich sagte, ich will einen anderen Weg ausprobieren, weil bei ihr verschlimmerte sich ihr Zustand. In Indien also habe ich wirklich zusehen können dabei, wie die Lymphknoten weicher wurden und das Knötchen, das ich da gehabt hatte, löste sich einfach auf. Und mein Zustand hatte sich also dramatisch verbessert in diesen 6 Monaten. Und ich weiß noch, wie ich nur so ein klein bisschen, weil ich meine, es war ja schon diagnostiziert worden als Stadium 2a. Ein bisschen was spürte ich noch davon. Es war nicht 100%ig weg nach diesen 2 Monaten, aber für mein Gefühl so 90-95% besser. Ich hatte das Gefühl, alles gut, ich bin jetzt auf dem Weg zur Besserung. Ich kann wieder nach Hause zurück, nach Hongkong. Und den Rest mache ich dann alleine. Ich vermisste meinen Mann, ich vermisste mein Zuhause. Ich bin also zurück nach Hongkong. Mein Mann ist mir außerordentlich unterstützend, aber ich war wieder in diesem Umfeld zurück, wo ich mitbekommen konnte, wie meine beste Freundin inzwischen in einem noch erbärmlicheren Zustand war. Und ich war schockiert, sie so zu sehen. Und auch andere Leute im Freundeskreis, die das mitbekommen hatten, sagten, wie sieht die Situation bei dir aus? Und ich sagte, aber mir ist gut, mir geht es so viel besser. Ich war in Indien, ich habe Ayurveda gemacht, Yoga, mir geht es so viel besser. Und weißt du, was sie sagten? Weil sie alle dieses medizinische Paradigma in sich trugen. Sie sagten, ach, hör auf mit dem ganzen Blödsinn. Du musst jetzt mal echt was unternehmen oder du stirbst. Und dann habe ich mir gesagt, boah, das ist ja interessant. Hier kriege ich ja so mit, wie meine beste Freundin im Sterben liegt. Und die sagen mir, ich werde sterben. Aber jeden Tag hat man mir das gesagt. Du musst dich checken lassen. Warum hast du das noch nicht gemacht? Sei nicht so unverantwortlich. Und die Angst begann zurückzukehren. Diese ganze Angst begann zurückzukehren. Und ich konnte fühlen, ich konnte wieder die Lymphknoten spüren, wie die sich verhärteten und zurückkehrten. Und das war dann der Punkt, wo ich schließlich aufgab. Und ich war so verwirrt, weil an diesem Punkt hatten sie mich überzeugt, nicht nach Indien zurückzugehen. Das sei ja alles nur Unfug und ich müsste diese andere Route einschlagen. Und als ich mich darauf einließ und diese Scans machen ließ, sagten die Ärzte, jetzt haben sie Krebsstadium 4, sie haben nur noch 3 Monate zu leben. Und interessanterweise war es während dieser Zeit, wo ich weg gewesen war, mich entfernt hatte aus diesem Umfeld, hatte ich mich so drastische Verbesserungen durchlaufen, wo das Wort Krebs gar nicht benutzt wurde. Ich hasse es, das Wort zu verwenden. Von daher entschuldige ich mich, dass ich das hier überhaupt in den Mund nehme bei dieser Konferenz. Aber ich muss es tun, um zu vermitteln, was ich zu vermitteln habe. Meine beste Freundin ist jedenfalls gestorben und ich war wirklich am Boden zerstört. Und es hat enorme Ängste vor dem Tod geweckt bei mir, vor der Behandlung und vor dem Krebs. Und meine Gesundheit, mit der ging es einfach sowas von in den Keller. Als ich also auf dieser Seite war, auf dieser anderen Seite, da wurde mir klar, dass eine der größten Lektionen, die ich gelernt hatte, die war, dass der Punkt die Angst war. Und mir wurde auch klar, dass viele dieser Dinge, wie der Krebs zum Beispiel, dass es bei denen so ist, wenn die eingebettet sind in dein Glaubenssystem, dann können wir das irgendwie manifestieren. Und eine Sache, die ich immer demonstriert habe, um klarzumachen, wovon ich spreche, ist, also ich glaube zum Beispiel, dass wir Billionen Dollar ausgeben, global betrachtet, über Krebsvorsorge, für Krebsvorsorgeprogramme, also gewahr machen, dass da Krebsgefahr besteht. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, wir sollten das ausgeben für Programme, die Gesundheit und Freude fördern und vermitteln, was es braucht, damit es uns gut geht. Ich glaube, wir sind zu krebsbewusst. Wir brauchen weniger davon, viel weniger. Als ich also zurückkehrte und ich musste mich wieder in das Leben einfinden, habe ich mich geweigert, zurückzugehen in dieses Krebsparadigma. Wir sind in eine andere Nachbarschaft gezogen, wo keiner mich kannte. Wir wollten wirklich von vorne anfangen können, in einer Nachbarschaft, wo nicht einmal jemand wusste, dass ich Krebs gehabt hatte, sodass ich wirklich als unbeschriebenes Blatt anfangen konnte und die Leute nicht immer fragten, oh, haben Sie sich nochmal untersuchen lassen? Ah, das ist jetzt schon das zweite Jahr in Remission. Ich wollte mein Leben führen, ohne immer den Fokus auf den Krebs gerichtet zu halten. Ich wollte entdecken, wer bin ich denn wirklich? Meine Freude finden, meine Leidenschaft, das, was mir am Herzen liegt. Ich wollte alles umsetzen, was ich gelernt hatte auf der anderen Seite, darüber sich den Himmel auf Erden zu erschaffen. Denn was ich gelernt hatte, das war das alles, was man uns beigebracht hat. Das genaue Gegenteil ist von dem, was wir wirklich brauchen, um gesund, glücklich, voller Freude zu leben. Der Punkt ist ja der, dass wir alle das mit der Muttermilch eingesogen haben, diese Angst. Und Angst verkauft sich eben gut. Das ist der Grund dafür. Angst, damit lässt sich eine Menge Geld machen. Und kauft das niemandem ab. Danke. Was wir wirklich tun müssen, das ist ein Umfeld schaffen oder ein Paradigma, das uns erlaubt, uns darauf zu konzentrieren, unsere Freude zu finden. Der größte Grund dafür zu leben oder zu heilen ist der Wille zu leben. Es ist der Sinn, den du siehst in deinem Leben. Etwas, was wir tendenziell tun, das ist, dass wenn eine Krankheit bei uns diagnostiziert wird, dann richten wir den Fokus auf die Krankheit. Worauf ich hinaus will, ist, richte den Fokus nicht auf die Krankheit, sondern darauf, dein Leben zu leben. Selbst während du die Krankheit durchmachst, den Heilungsprozess, selbst wenn du dich für konventionelle Therapien entscheidest, richte den Fokus nicht auf die Krankheit, sondern auf das Leben. Und wenn du morgen gesagt bekämst, du wärst kerngesund, was würdest du dann anfangen mit deinem restlichen Leben? Und damit fang dann gleich an, während du im Heilungsprozess bist. Fang an, dein Leben so zu leben als gesunder Mensch, weil es ist eine Vergeudung von Leben, sich nur auf Krankheit einzuschießen. Ich fing also an, mein Leben so aufzubauen, dass es immer darum gehen würde, meine Freude zu finden. Und dabei stieß ich darauf, dass ich ursprünglich gedacht hatte, alle würden begeistert sein zu hören, was mir passiert war auf der anderen Seite, warum der Krebs geheilt war. Ich dachte, alle würden da wirklich offen sein für mich, dafür. Und damit habe ich mich sowas von geirrt. Leute wollten das oft glauben, aber viele können es einfach nicht. Und es kamen immer wieder Fragen dann von Leuten, weil man hat mich zu medizinischen Fachtagungen eingeladen. Die Ärzte, die mich behandelt haben, die waren sehr gütig. Es ist keine Kritik an Ärzten, sehr fürsorglich, sehr liebevoll. Aber das ist eben dieses Denken, dieses Paradigma, in dem sie da gefangen waren. Vor allen Dingen damals, 2006, 2007, als ich anfing, davon zu erzählen. Und die sagten dann Dinge wie, alles, was sie gesehen haben, das war also ihr im Sterben liegendes Gehirn. Da werden bestimmte chemische Substanzen ausgeschüttet. Das ist reine Fantasie. Und dann sagte ich, das mag ja stimmen, aber das erklärt nicht, warum der Krebs geheilt wurde. Und die sagen, ja, sie haben Glück, dass sie noch leben. Sie haben eine spontane Remission erlebt, aber das hat nichts zu tun mit den Bildern, die sie da gesehen haben. Und ich habe gesagt, okay, gut, also ich bin nicht dazu da, irgendwen zu bekehren, zu versuchen. Und zu einem anderen Zeitpunkt sagte jemand, vielleicht hat die Diagnose ja von vornherein nicht gestimmt und sie hatten gar keinen Krebs. Fehldiagnose, habe ich gesagt, über 4 Jahre hinweg von 5 verschiedenen Ärzten, bei denen ich gewesen war. Und ich merkte, dass ich meine Geschichte irgendwann gar nicht mehr erzählen wollte. Und hier noch ein Punkt, an dem ich euch mal teilhaben lassen möchte. Jemand, der mich ein Interview mit mir geführt hat, als ich um meine Geschichte ging. Und das ist dann veröffentlicht worden in einem Zeitungsartikel. Und da hieß es, das, was ich da gesagt hätte, das sei sogar gefährlich, weil das falsche Hoffnung wecken würde. Also das ist doch interessant. Ich wecke falsche Hoffnung und das ist gefährlich. Aber ein Arzt, der jemandem sagt, er hätte nur noch 3 Monate zu leben und der alle Hoffnung dem Menschen gibt, das gilt als nicht gefährlich? Was ich also dann machte, das war, ich musste mich zurückziehen erstmal aus all dem, weil ich wollte nicht, dass sie mir dieses Geschenk wieder nehmen, was ich da bekommen hatte. Ich wollte niemanden bekehren. Ich hatte das Gefühl, okay, wenn die mir nicht glauben, ist das auch in Ordnung. Ich muss da niemanden bekehren. Aber nehmt mir einfach nicht das Geschenk, das ich da bekommen habe. Das ist meines. Was ich also gemacht habe, das war, ich beschloss, meine Geschichte freizulassen. Also ich habe davon erzählt, auf einer Website, habe sie eingestellt dort, auf einer Website, wo Geschichten erzählt werden zu Nahtoderfahrungen. Und ich habe nicht meinen vollen Namen verwendet, ich habe einfach nur Anita M. M.de geschrieben und die ganze Geschichte erzählt. Und die Betreiber der Website haben mich sofort kontaktiert und gesagt, ihre Geschichte ist wirklich interessant. Und dann haben sie mir Fragen gestellt zu meinen medizinischen Befunden. Und ich habe ihnen alles angegeben, was sie wissen mussten, um zu beweisen, dass es tatsächlich passiert war, die Daten zu zeigen, zu denen ich im Krankenhaus gewesen war. Und das haben sie auf ihrer Website veröffentlicht. Und ich habe die Geschichte also losgelassen und beschlossen, jetzt beginnt meine eigene Reise, zu entdecken, wer ich bin einfach und was ich so vorhabe im Leben. Und mir war es gar nicht klar, aber die hat sich wirklich wie ein Virus explosionsartig verbreitet um die Welt, diese Geschichte. Und vergesst nicht, ich lebte in Hongkong. Eines Tages wurde die Geschichte von Dr. Wayne Dyer entdeckt. Kennt jemand Wayne Dyer? Das ist, also der wunderbar, ja genau, da ist er. Das ist ein amerikanischer Autor, der 55 Millionen Bücher, glaube ich, verkauft hat und ein sehr inspirierender Sprecher. Und er entdeckte meine Geschichte auf dem Internet und der hatte seinem Verlag gesagt, die sollten mal nachhaken. Und sein Verlag hat 5 Monate dazu gebraucht, weil die Geschichte, da stand ja nicht mein voller, war ja nicht unter meinem vollen Namen erschienen. Und ich lebte in Hongkong, aber schließlich haben sie mich gefunden. Und was also passierte, das war, dass eines Tages, also bevor er mich fand, da unterhielt ich mich mit einer Freundin, die wollte, dass ich meine Geschichte in ihrem Heilungskreis erzählen würde. Und da habe ich noch gesagt, weißt du, mir sind schon so viele Skeptiker begegnet und ich mag das nicht. Ich habe das Gefühl, als müsste ich darum kämpfen, meine Geschichte zu erhalten. Und das will ich gar nicht tun, das ist meine. Und sie sagt, nein, du wirst überrascht sein. In dieser Gruppe ist das anders. Die hungern regelrecht nach sowas. Die sind offen dafür. Du musst ihnen erzählen davon. Also habe ich okay gesagt. Ich bin da so mitgekommen zu ihrem Heilungskreis und da waren so 40, 50 Leute und ich stand da und erzählte meine Geschichte und sie waren so berührt davon. Einige haben sogar angefangen zu weinen und als ich fertig war mit dem Erzählen, haben sie mich umarmt, ich habe sie umarmt, sie sagten, du musst weitermachen, damit deine Geschichte zu erzählen und ich sage, das habe ich schon versucht und sagen, nein, dir ist gar nicht klar, dass die Hälfte der Welt vielleicht skeptisch ist, aber weil die Welt eben so ist, deswegen ist das so, aber so viele von uns hungern auch nach Geschichten dieser Art, wir dürsten danach, wir wissen, da gibt es noch mehr, aber es ist so schwer, daran zu kommen, weil die Leute das nicht erzählen und sie erzählen es genau aus dem Grund nicht, weil sie von denen, die das also kleinreden wollen, immer attackiert werden. Wir brauchen Leute wie dich, die das erzählen. Und da wurde mir dann klar, dass es genauso viele Menschen gibt, die offen sind für so etwas, die es dürstet danach. Und da wurde mir dann klar, oh, vielleicht ist es ja so gedacht, dass ich das in den entsprechenden Kreisen durchaus weitergebe. Mir kam also diese Erkenntnis und ich sagte mir, oh, das ist ja wirklich interessant. Und meine Freundin sagte, du kannst jederzeit kommen, es sind immer Leute da, die so weit sind, das zu hören. In der Minute, wo ich bereit war, die Geschichte zu erzählen, am allernächsten Tag, traf in meinem Postfach eine E-Mail ein von Hay House. Das war der amerikanische Verlag, Wayne Dyers Verlag auch. Ich hatte noch nie mit ihnen Kommunikation gehabt zuvor. Und in der E-Mail stand, Wayne Dyer hat ihre Geschichte im Internet aufgestöbert und uns gebeten, sie aufzuspüren und ein Buch zu schreiben über ihre Geschichte. Und wir werden dieses Buch veröffentlichen und er möchte es gerne promoten. Und ich sah das und ich habe angefangen zu weinen. Danke. Ich habe einfach angefangen zu weinen bei dieser E-Mail und dachte, oh mein Gott, das war das, was ich verstanden habe auf der anderen Seite, dass du nicht hinter Dingen herjagen musst, weil das war etwas, was mir klar geworden war auf der anderen Seite. Da hat man mir gesagt, vergiss nicht, wir sind alle in Verbindung. Und wenn wir innerlich erkennen, wer wir sind, was wir sind, worin unser Daseinszweck besteht, was unsere Passion ist, dann spiegelt die äußere Welt uns das zurück. Das Leben muss von innen nach außen gelebt werden, nicht von außen nach innen. Und weil Menschen mir sagen, Leute immer, man kriegt nicht einfach so einen Deal, einen Auftrag, darüber ein Buch zu schreiben. Aber in dem Moment, wo ich mir klar wurde, dass ich die Geschichte erzählen muss, da kam das, obwohl sie 5 Monate gebraucht hatten, mich aufzuspüren. Was danach passierte, das war, ich war so begeistert über diese E-Mail, dass ich sofort geantwortet habe. Und ich sagte, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, das ist ja unglaublich. Und ich habe geweint. Was muss ich als nächstes tun? Und sie schrieben zurück. Sie müssen nur den Vertrag unterzeichnen für das Buch. Und dann kriegen sie einen Lektor, eine Lektorin zur Seite gestellt und dann geht's an das Buch. Und ich sagte, oh, so einfach ist das. Innerhalb weniger Monate hatte ich also eine Lektorin und arbeitete an dem Buch. Und das war damals 2011. Unterdessen lud mich Wayne in die USA ein, um bei einem seiner Events zu sprechen. Ich flog also dorthin, in Pasadena war das, Los Angeles, und er sprach vor einem Publikum von etwa 3000 Menschen. Ich meine, stellt euch das mal vor, 3000 Leute, da gab es noch eine Galerie und alles, also Riesenraum. Und er bat mich, in der ersten Reihe Platz zu nehmen. Er war auf der Bühne und er begann dem Publikum zu erzählen, dass da diese Frau sei in Hongkong und die hätte diese unglaubliche Erfahrung gemacht. Und dann fing er an, meine Geschichte zu erzählen und sagte, aber Moment mal, wir haben Sie ja hier eingeflogen, damit Sie selbst von Ihrer Geschichte erzählen kann. Und sagte, Anita, komm mal auf die Bühne. Ich war sowas von aufgeregt. Weil, muss man sich nur vorstellen, ich hatte noch nie auf einer Bühne gestanden zuvor, noch in meinem ganzen Leben noch nicht. Und da wurde ich jetzt auf die Bühne gezogen, um vor einem Publikum von 3000 Menschen zu sprechen. Und dann sagte er mir, dass das auch noch per Livestream noch weitere 2 Millionen zu Hause sehen. Er gab mir also das Mikro und sagte, erzähl ihnen doch mal, was passiert ist. Und ich hielt das Mikro und fing an zu reden. Und ich zitterte dabei, ich zitterte einfach. Und er sagte, hast du Angst? Ich sagte, ja, natürlich. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten geredet, 3000 Leute. Und er sagte, du bist tot gewesen, wieder zurückzukommen. Was hast du denn noch Grund vor, was Angst zu haben? Und ich erinnere mich noch an die Antwort, die ich ihm gab. Ich sagte, tot sein ist leichter, als öffentlich zu reden. Danach wurde ich natürlich, war ich natürlich vertraut mit Waynes Publikum und Hay House hat das Buch veröffentlicht, das den Titel trug Dying to be Me. Oder im Deutschen Heilung im Licht. Und Wayne ist ja dann 2015 leider gestorben. Aber seine Seele war so groß, dass ich das Gefühl habe, sie ist immer noch bei uns heute. Und ich möchte ein bisschen was erzählen jetzt dazu, wie es sich angefühlt hat, auf der anderen Seite zu sein. Wie sich das einfach anfühlte und wie sich die Sichtweise von Dingen dadurch verändert. Und ich verwende da gerne das Bild von einem Lagerhaus. Stellt euch mal zusammen mit mir vor, und so fühlt sich das Leben an, stellt euch mal vor, es ist pechschwarz, total dunkel, alle Lichter sind aus, komplett aus. Und alles, was du hast, ist eine kleine Taschenlampe in deiner Hand. Und stelle dir vor, du suchst dir so deinen Weg durch die Welt mit dieser winzig kleinen Taschenlampe. Und alles, was du sehen kannst, ist das, was sich im Strahl dieser Taschenlampe zeigt. Und wenn ich die Taschenlampe auf diese Blumen richte, sehe ich nur das. Und der Rest versinkt in diesem Pechschwarzen. Und ich sehe nur da oben den Balken, wenn ich da mit dem Scheinwerfer, mit der Taschenlampe bin und sonst nichts. Wenn du also nur die eine Taschenlampe hast, siehst du jeweils nur eine Sache zu jedem Zeitpunkt. Aber stell dir mal vor, eines Tages geht das Licht an und plötzlich merkst du, dass ganz viele Sachen gleichzeitig existieren. Und du hast das gar nicht gemerkt vorher, dir war das nicht klar, weil dein ganzes Leben lang hast du immer nur diese eine kleine Taschenlampe in der Dunkelheit gehabt. Und so fühlte sich das an, als ich aus dem Körper war. Da war diese Erkenntnis, dass in dieser physischen Welt, also die sich so anzuschauen, damit zu vergleichen war, dass man dabei sehen musste, alles existiert gleichzeitig in dieser Welt. Wie von mir schon gesagt, Himmel und Hölle existieren in dieser Welt, aber das gleichzeitig. Gutes und Schlechtes existieren, Armut und Reichtum, Krankheit und Gesundheit, all das, Angst und Liebe existieren. Für mich ist nämlich das Gegenteil von Angst, Liebe, und das Fehlen von Liebe ist für mich Angst, die Abwesenheit von Liebe. Liebe ist Licht, Angst ist Dunkelheit. Das Fehlen von Liebe erzeugt also Angst. All das existiert aber in dieser Welt zur gleichen Zeit. Und das wurde mir also klar, als ich da war. Alles existiert gleichzeitig. Aber da ich ja mit meiner einen Taschenlampe mich durch die Welt stolpernd bewegt hatte, konnte ich nur eines erfahren, jeweils zur gleichen Zeit. Und jetzt, obwohl das Licht wieder aus ist und ich wieder zurück bin in meinem physischen Körper, in der physischen Welt, das bedeutet, wieder mit der einen Taschenlampe nur ausgestattet in der Dunkelheit. Jetzt weiß ich aber, dass das, was vom Strahl meiner Taschenlampe getroffen wird, nicht das Einzige ist, was existiert. Es existiert ganz vieles gleichzeitig. Nur der Strahl meiner Taschenlampe erfasst das jetzt gerade nicht. Und was bedeutet das letztlich? Nun, die Taschenlampe ist eine Analogie für dein Gewahrsein. Was auch immer im Fokus deines Gewahrseins steht, das ist die Realität, wie du glaubst. Das, worauf meine Taschenlampe sich richtet, das ist das, was in meinem Glauben die Realität ist. Und lasst mich euch einmal helfen, das noch etwas tiefer zu verstehen. Spielt mal das folgende kleine Spiel mit mir. Und zwar möchte ich euch mal auftragen, euch umzuschauen im Raum und alles im Raum zu identifizieren, was blau ist. Finde mal so viele Sachen wie möglich, die blau sind. Halte mal Ausschau. Kleidung von Leuten, Lichter. Finde mal so viele blaue Stellen wie möglich und merke sie dir, weil ich werde euch gleich testen. Okay, schaut euch um. So viele blaue Stellen, wie ihr finden könnt. Und jetzt schaut mal nach vorne, schließt die Augen, fest zumachen, nicht durchlinsen. Und jetzt erinnert euch mal an möglichst viele rote Sachen. Fällt euch was ein? Fällt euch schwer? Einigen fällt es schwer. Und jetzt öffnet mal wieder die Augen und schaut euch um und seht mal, wie viel Rotes da ist. Viel mehr Rot als Blau. Viel mehr. Haben einige von euch sogar vergessen, dass sie selbst was Rotes anhaben heute? Das bedeutet, das Rote war direkt unter eurer Nase, aber ihr habt es nicht gesehen, weil ihr euch so auf das Blaue konzentriert habt. Genau das machen wir jeden Tag. Wenn du bombardiert wirst mit Angst, jeden Tag, dann wirst du bombardiert mit Botschaften der Angst. Und was passiert dann? Genau darauf richtet sich dann der Schein deiner Taschenlampe. Wenn du jeden Tag bombardiert wirst mit Krebsgewahrsein, Angst vor dem Zustand des Planeten, Angst vor allem Möglichen, was Leute beschließen, was da gerade abläuft, dann ruht nur darauf dein Fokus. Und was passiert dann? Am Ende wirst du gestresst und bist voller Angst. Und dein Immunsystem fängt an, herunterzufahren. Wo doch in Wirklichkeit, genauso wie es im Raum mehr Rot gibt als Blau, also de facto, gibt es mehr Liebe in der Welt, mehr Güte als Negatives. Es gibt mehr Dinge, für die man dankbar sein kann in dieser Welt, als das Gegenteil. Es gibt so viel mehr davon. Es kommt nur darauf an, worauf du den Schein der Taschenlampe richtest. Kannst du damit was anfangen? Ja, danke. Wenn ich euch sagen würde, dass es eine Pille gibt, die bewirkt, wenn man sie einnimmt, jeden Tag wirklich, dann würde man nie krank werden. Und es ist kein Medikament, ist vollkommen auf Naturbasis, hat keine Nebenwirkungen, also keine dieser lang anhaltenden Nebenwirkungen, völlig natürlich. Und wenn du das aber jeden Tag einnimmst und du wirst dann nie krank, würdest du das einnehmen? So eine Pille gibt es. Freude nennt man die. Freude, Lachen, Spaß. Wenn du dir das fest vornimmst, diese Pille jeden Tag einzunehmen, dann würdest du deine Krankheit wirklich dramatisch reduzieren. Und ich habe ja schon gesprochen von Krankenhäusern. Und wie schon gesagt, die Ärzte, die mir begegnet sind, die sind größtenteils wirklich sehr gütig und fürsorglich gewesen. Und was in neuerer Zeit auch noch passiert ist, seit mein Buch erschien, Und es hat also viele Menschen erreicht. Und etwas, was wirklich sehr herzerwärmend gewesen ist von mir, das ist, dass viele Ärzte auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sie empfehlen das Buch als Lektüre für ihre Patienten. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn ich das so höre. Viele haben mich angeschrieben, um mir zu sagen, dass sie froh sind, dass ich von meiner Geschichte erzähle, weil sie das gleiche Gefühl haben. Und das ist also für mich eine große Bestätigung, das so zu hören. Aber was ich gerne euch auftragen möchte, das ist, dass ihr eure Fantasie jetzt mal ein bisschen spielen lasst. Und zwar möchte ich ein bisschen über Heilung sprechen. Und dazu brauche ich eure Fantasie, eure Vorstellungskraft. Stellt euch also einmal vor, dass ihr sehen könntet, Energie sehen könntet, Lebenskraft. Diese Energie, Lebenskraft, die durch euren Körper strömt. In den asiatischen Sprachen, etwa in der indischen Sprache, ist die nennt man die Lebenskraftenergie Prana. Im Chinesischen Qi, im Japanischen Ki. Im Englischen gibt es kein Wort für diese Energie der Lebenskraft, weil man wertet sie nicht als ein existierendes Etwas. Ich bin also nicht sicher, ob es im Deutschen einen Begriff dafür gibt. Gibt es auch nicht, ne? In den westlichen Kulturen erkennt man das nicht an als etwas Wichtiges. Aber was ist diese Lebenskraftenergie? Es ist diese Energie, die dir das Leben spendet. Das ist das, was du atmest, was du ein- und ausatmest. Und das ist also der Funke hinter deinen Augen. Was ich glaube, basierend auf meiner Erfahrung, das ist, wenn deine Energie der Lebenskraft stark ist, dann bist du in einem guten Gesundheitszustand. Und wenn sie schwach ist, dann ist es schlecht bestellt um deine Gesundheit. Bevor ich Krebs hatte, war meine Lebenskraftenergie sehr, auf einem sehr, sehr niedrigen Level. Und was ich jetzt verstehe, das ist, dass je mehr wir in Angst sind, desto niedriger das Level unserer Lebenskraftenergie. Und je mehr wir aber aus diesem Ort der Passion kommen, der Leidenschaft, des Lebens, das Gefühl haben, unser Dasein hat einen Sinn, desto größer unsere Lebenskraftenergie. Und jetzt stellt euch mal vor, auch wenn ihr die Augen zu habt, stellt euch mal vor, ihr könnt sie sehen. Verleiht ihr mal jede Farbe, die ihr wollt. Also es könnten Lichter sein, also ganze Ketten von Lichtern, die durch euren ganzen Nervensysteme führen, eure Blutgefäße. Wenn ihr euch eure Lebenskraftenergie vorstellt, meint ihr, die ist schwach und langsam oder fließt die schnell und stark? Je schneller und je stärker du sie dir vorstellst, und je stärker du bist als Person, desto größer deine Energie. Die Energie kann sogar so stark sein, dass sie ausstrahlt noch über deinen Körper in seiner Größe hinaus. Wenn du also eine starke Lebenskraftenergie hast, zum Beispiel, dann können Menschen dich fühlen, wenn du in einen Raum läufst. Also wie bei unseren Haustieren, ne? Dein Haustier weiß, wenn du nach Hause kommst, schon bevor du um die Ecke kehrst. Wenn du noch 5 Minuten weg bist, dann steht der Hund schon erwartungsvoll an der Tür. Warum? Weil diese Energie verbunden ist, weil seine Energie verbunden ist mit deiner. Und er kriegt die Energie mit. Wenn du dir also jetzt deine Lebenskraftenergie vorstellst und du stellst dir vor, du gehst zu verschiedenen Dingen nach im Laufe des Tages. Sagen wir mal einen Job, den du hast, jeden Tag. Und der Chef mobbt dich. Was meinst du, was das macht mit deiner Lebenskraftenergie? Kommt die dadurch zum Schrumpfen? Stell dir mal jetzt vor, jeden Tag wird deine Lebenskraftenergie klein gehämmert durch den Chef, den du hast, den Job, den du hast, eine schlechte Beziehung, die dich vielleicht runterzieht. Es könnte irgendetwas sein. Und deine Lebenskraftenergie, mit der geht es immer weiter in den Keller. Und während sie also in den Keller geht, bedeutet das, du hast weniger Kraft zur Verfügung in deinem Leben. Aber das steht unmittelbar in Verbindung mit dem, was du machst in deinem Leben. Aber jetzt stell dir mal das Gegenteil vor. Stell dir mal vor, während du deinem Tagwerk nachgehst und du bist mit jemandem da, den du liebst, der dich wirklich glücklich macht. Was meinst du, was dann mit deiner Lebenskraftenergie passiert? Sie nimmt zu. Von der Größe her. Sie wird größer. Wenn du eine Komödie dir anschaust und du lachst, dann wird diese Energie größer. Selbst wenn du also eine Art von physischem Krankheitsbild hast, was es auch immer sein mag, wenn du deine Lebenskraftenergie auf einem hohen Level halten kannst, über lange Zeit, so ist es, aus meiner Erfahrung kann ich das sagen, so, wenn ich dafür sorgen kann, dass die Lebenskraft über längere Zeit auf einem hohen Level braucht, dann findet mein Körper seine eigene Art und Weise zu heilen, zu gesunden. Weil diese Lebenskraftenergie, das ist ja deine eigene Kraft, dein eigenes Leben, das ist dieselbe Energie, die dich, die die Haut wieder zuheilen lässt, wenn du dich geschnitten hast. Und die Idee ist also, diese Lebenskraftenergie auf einem möglichst hohen Level zu halten. Stell dir also mal vor, wenn du die sehen könntest, deine Lebenskraftenergie, dann würdest du sehen, was sind das für Sachen jeden Tag, die du machst, die entweder die Energie schmälern oder die sie zunehmen lassen. Stell dir das mal vor, du kannst das sehen. Wenn du feinfühlig genug bist, dann kannst du die bereits spüren für dich. Aber wenn du deine Energie sehen könntest, wie die zunimmt oder abnimmt, je nachdem, was du machst, mit wem du zusammen bist, wohin du gehst, wenn du sehen könntest, was deine Energie macht, würdest du dann andere Entscheidungen treffen für dich? Hätte das einen Einfluss darauf, was du für dich zu tun wählst jeden Tag? Ich habe das Gefühl auch. Ich habe das Gefühl, weil wir so wenig gewahr sind, wo wir jeweils sind, auf welchem Level energetisch, weil wir das so wenig mitbekommen, wo da der Zusammenhang ist zwischen unserem Geist und unserem Körper. Und das bewirkt dann, dass wir jeden Tag schlechte Entscheidungen treffen, dass wir Entscheidungen treffen, die uns unserer Lebenskraftenergie berauben. Wir glauben, wir müssten das tun, um mehr Geld zu verdienen, und wir merken, dass es für unseren Körper eigentlich kostspieliger ist. Wir treffen also Entscheidungen basierend auf äußeren Kräften statt basierend auf inneren Kräften. Und das meine ich damit, von innen nach außen zu leben. Wenn du wertschätzen würdest, was du innerlich fühlst, wenn du deine Lebenskraftenergie wertschätzen würdest und das, was sie stärker macht, wenn das deine Währung wäre und wenn das dein Erfolgsmaß wäre, wie stark ist meine Lebenskraftenergie? Wenn das der Maßstab wäre für deinen Erfolg, dann würdest du ein ganz anderes Leben führen. Dann würdest du sehr andere Entscheidungen treffen. Und es ist mein Wunsch, dass eines Tages Krankenhäuser anders wären. Es ist mein Wunsch, dass eines Tages wir Notfälle trennen von Krankheiten. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich verstehe durchaus, dass die Notfallversorgung nach Unfällen zum Beispiel, Not-OPs, dass da bestimmte Behandlungsansätze gefragt sind, bestimmte Arten von Krankenhäusern. Aber ich glaube, dass bei anderen Arten von Erkrankungen, ob es das ist, was wir heute als Krebs diagnostizieren, ich hoffe, eines Tages ist das ein Wort, das der Vergangenheit angehört, aber Krankheiten wie Diabetes, Krebs und all diese Erkrankungen, ich hoffe, eines Tages behandelt man die sehr anders. Also ich würde gar nicht mal Krankenhäuser sagen, sondern sagen so ein Heilungsheiligtum. Ich meine, stellt euch das mal vor, so ein Heilungsheiligtum, wo das behandelt wird, wo keine Angst ist, wo die Diagnosetools sehr anderer Art sind, wo Menschen reinkommen und die Atmosphäre ist sehr willkommen heißen, statt sehr angstbesetzt und angsteinflößend, wo das Gefühl statt... Ja, dass die Leute das Gefühl haben, da wird man jetzt irgendwelche Krankheiten finden. Die Atmosphäre so aussieht, dass ich sage, wenn ich hier hinkomme, dann hilft man mir zu gesunden und wieder heil und ganz zu finden. Ganz andere Atmosphäre. Stell dir mal vor, es gäbe einen solchen Ort, wo du hingehst mit einem physischen Krankheitsbild, was wir heute Krebs nennen, und statt dass man diagnostiziert gleich Krebs Stadium 3 und wir müssen an die Chemo, pipapo, und du stellst dir vor, da kämen Menschen und setzen sich zu dir hin und bringen erstmal was in Erfahrung über dich und stellen Fragen wie etwa, hast du in neuerer Zeit ein Trauma erfahren? Oder haben Sie Menschen in Ihrem Leben, die Sie lieben und von denen Sie geliebt werden? Sind Sie erfüllt? Folgen Sie dem, was Ihnen leidenschaftlich am Herzen liegt? Hat Ihr Leben einen Sinn? Hat es einen Zweck? Weil das sind so die Punkte, die wirklich einen Anreiz geben, Heilung zu finden, gesund zu werden, ganz egal, welche Krankheit man hat. Das sind die Anreize dafür, sich gut für sich zu sorgen, für sich zu sorgen und vielleicht sogar sich gesünder zu ernähren. Aber das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich muss euch was sagen. Meine Mutter ist 92 Jahre alt und sie isst jeden Tag ihres Lebens Schokolade und Kekse. Und ich sage das und ich klopfe auf Holz, wenn ich das jetzt sage. Also sie ist noch nie im Krankenhaus gewesen, außer bei der Geburt ihrer Babys. Ja, sie isst das gerne. Meine Mutter macht sich keine Sorgen wegen überhaupt nichts. Und selbst heute sagen die Ärzte ihr, ihre Kinder sagen ihr, sie müssen aufhören mit dem Zucker, mit den Keksen, der Schokolade. Und sie sagt, ich bin 92, ich meine, wofür soll ich sonst noch leben? Sie hat keine Krankheit körperlicher Art und sie hat keine Sorgen. Leider nähere ich mich dem Ende meiner Zeit. Ich möchte euch also einfach noch eine letzte Botschaft hinterlassen. Und die lautet, dass das Leben de facto gar nicht so kompliziert ist. Es ist sehr, sehr einfach. Und wenn du dir nur eines merkst, dann folgendes. Hab Spaß, genieße das Leben, nimm das Leben nicht ernst und am wichtigsten ist Schokolade. Das schlägt nie fehl. Ganz herzlichen Dank an alle. Danke, danke. Danke, ich liebe euch. Danke.